Und herzlich willkommen zu Fleck to Fleck, dem deutschen MotoGP Podcast. Heute mit der Review zum Aragon Grand Prix. Und ich bin heute natürlich mal wieder nicht allein. Der Jan ist nämlich auch wieder mit dabei. Hallo Jan.
Hallo Jan.
Ja, wie schon erzählt, mit der Review zum Aragon Grand Prix. Ja, ist ja ein Tripleheader. Es geht direkt weiter diese Woche in Japan. Aber das Rennen Aragon hat auch einiges zu bieten gehabt. Deswegen schauen wir da heute drauf. Und zwar hat Inea Bastianini das Rennen gewonnen. Vor Francesco Bagnaia, also die umgekehrte Reihenfolge von Misano. Ducati 1-2 sozusagen. Ja, der ist bei Road Title Contender noch in P3. Aber Bagnaia wieder wichtige Punkte eingefahren. Quartararo ist ja gestürzt auf den Startcrash, gehen wir später nochmal ein. Aber das sind wichtige 20 Punkte für Bagnaia im WM-Rennen.
Ja, also ich denke mal, in Aragon war mehr oder weniger so eine Art Wendepunkt, denke ich, weil es eigentlich jetzt die beste Voraussetzung für die nächste Rennen für Bagnaia, Aleix Espargaró und Bastianini. Natürlich war da auch ein bisschen Pech bei Quartararo dabei, wie du vorher schon angesprochen hast. Gehen wir später noch näher drauf ein, aber um mal so ein bisschen auf die Punkte zu schauen, ist es natürlich jetzt schon sehr geschrumpft. Also waren ja jetzt bis auf 10 Punkte dran. Aleix Espargaró, glaube 17 Punkte weg und Bastianini ist eigentlich auch nur 48 Punkte weg, nur auf den, über den spricht halt keiner. Also es ist halt schon noch viel drin, jetzt in den letzten 5 Rennen und ich meine, der Druck, der wird jetzt auch nicht weniger. Jetzt für Quartararo ist natürlich jetzt eine schwierige Situation, jetzt kommen wir auf die Überseerennen. Kennt er die Strecken? Im Gegensatz zum Beispiel zu anderen Fahrern wie Bastianini, aber sowohl Bagnaia als auch Aleix sind da schon gefahren auf den Überseerennen, Überseekursen mit einem MotoGP-Bike. Also da hat er nicht so die großen Vorteile. Und ja, die Streckencharakteristiken, die jetzt auf Quartararo zukommen, sind natürlich jetzt auch nicht die besten. Andererseits kann man das auch nicht sagen, weil im Spielberg war Quartararo auch sehr stark. Also ich denke generell, die Pace ist immer da. Es kommt halt drauf an, ja, wie er durchkommt im Rennen.
Ja, diesmal ist er nicht durchgekommen. Wurde da von Marc Marquez ja beeinträchtigt. Deswegen ist er gestürzt. Marc Marquez aufs Heck gefahren. Wollte ein bisschen rüberziehen halt. Hat er währenddessen ein bisschen das Heck verloren. Quartararo ist dann gestürzt. Hat er auch hat man auch gesehen, also der hat ja keinen Unterdingesbums da an. Wie nennt man das? So
Protection? Ja, so ein Shirt, das man unten drunter zieht, so eine Art Anzug.
Also da hat man die Verbrennung richtig gesehen, vom Asphalt da. Also, ja, Quartararo jetzt sicherlich, sag ich mal, erhofft vielleicht ja, auch ein bisschen Glück, weil momentan die Formkurve zeigt schon stark Richtung Bagnaia.
Ja, natürlich. Wobei ich sagen muss, dass auch Bagnaia, denke auch lieber, ist natürlich logisch, lieber 5 Punkte dran gewesen wäre, jetzt an Quartararo als 10, weil 10 hört sich immer noch so ein bisschen viel an. Die 5 Punkte hat ihm Bastianini weggenommen, aber ich würde sagen, Bastianini hat es sich verdient, jetzt mal wieder ein Rennen zu gewinnen. Ich glaube, das war sein 4. Sieg jetzt. Und nehmen wir einfach mal an, Bastianini wäre jetzt nicht so häufig ohne Punkte dagestanden bei den Rennen, halt wo er gefühlt nicht gewonnen hat. Bei der ersten Saison war es eigentlich so, entweder Bastianini win oder halt Sturz. So halt konnte man das quasi sagen. Er ist zurück, jetzt nach der Sommerpause, bärenstark, muss man sagen jetzt. Also er ist definitiv wieder drin und wer weiß, auch die Wochenendformate, also jetzt Motegi, gehen wir später noch drauf ein, der Zeitplan, der ist auch ein bisschen anders. Ich denke, Thailand vielleicht wieder Genauso wie wir jetzt gewohnt sind, jetzt nicht der Zeitplan, aber die Sessions. Aber es kommt halt alles ein bisschen zusammen, Zeitumstellung, das ist alles so Zeug, da muss man sich erstmal ja, wieder dran gewöhnen. Und aber es sind Profis natürlich, deswegen können die das auf jeden Fall. Aber Bastianini hat auf jeden Fall jetzt sich auch, ist auch verdient, jetzt wieder im WM-Kampf mit dabei zu sein, weil 48 Punkte, das sind weniger als zwei Rennsiege. Da muss dann vorne mal noch einer mal ausfallen und Bastianini staubt irgendwie eine gute Platzierung ab, sei es auch nur ein Podium, dann ist er da schnell ran und man hat ja jetzt gesehen, wie schnell das kann gehen. Vorm Rennwochenende waren das noch 30 Punkte, die Bagnaia weg war vor Aragon und jetzt nach Aragon sind es nur noch 10. Also das geht schon ziemlich schnell und es ist halt absolut offen, was passiert.
Lace Baggerot hat auch ein bisschen Punkte aufgeholt in P3 mit dem Podium. Ist sicherlich wichtig gewesen für Lace jetzt nochmal mit dem Podium hier in Aragon da dran zu bleiben der WM und nicht ganz den Anschluss zu verlieren.
Ja, Platz 3 war gut. Guter Fight auch gegen Brad Binder. Jetzt speziell im Rennen war sehr, sehr gut, muss ich sagen. War, er hatte nicht die Pace von Bagnaia und Bastianini, weil die einfach viel zu schnell waren. Das ist, waren viel zu schnell. Weiß nicht, wie viele Sekunden da zwischen Platz 3 und Platz 2, aber schon, denke ich, viel. Also verhältnismäßig viel. Aber P3, Fight gewonnen gegen Binder, das sind halt am Ende so die Positionen, die es halt ausmachen, weil wäre er hinter Binder, also auf Platz 4 ins Ziel gekommen, hätte er wiederum 3 Punkte verloren und dann wären es 20 Punkte weg und 20 Punkte hören sich mehr an als 17. Das sind so Nuancen, so Kleinigkeiten, so Details, die sich am Ende dann auch im WM-Stand widerspiegeln. Deswegen Platz 3 auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen, denke ich, jetzt getankt und er ist noch voll dabei, 17 Punkte, das ist wenig und ja. Das freut uns Zuschauer natürlich, dass das immer noch eng ist und ja, jetzt noch theoretisch, okay, sagen wir so, theoretisch wird es halt einer von entweder Bagnaia, Quartararo oder Aleix am Ende. Aber theoretisch gesehen sind noch mehr Fahrer, also haben noch die Chance, Weltmeister zu werden. Aber sind wir mal ganz ehrlich, ich glaube, ab Platz 5, glaube ich, wo ich glaube, Johann Zarco oder Jack Miller, ich glaube, die sind dann schon weiter weg. Ich glaube, die sind 70 Punkte oder so weg. Das wird nichts mehr, aber ja, definitiv eng und wie gesagt, es kann alles passieren. Japan, Wetter, Thailand auch. Wetter, Stürme, Taifuns, wie sogar gemeldet sind für das Rennwochenende in Motegi. Also ich bin mal gespannt, wie das verlaufen wird.
Definitiv. Dann haben wir noch Brad Binder, der knapp das Podium verpasst hat um 2 Zehntel. Der, wo sich Platz 4 sichern konnte für KTM, hat einen Monsterstart gehabt. Also, ja, sehr, sehr guten Start hat er da hingelegt und hat sich da auch vorne behaupten können. Ja, und ist da souverän auf Platz 4 gefahren. Und hat gezeigt, dass er ganz klar die Speerspitze von KTM ist, weil Miguel Oliveira, die zweitbeste KTM, ist schon wieder 11 Sekunden dahinter.
Ja, die KTMs waren generell am Wochenende ziemlich gut. Also, ja, das Problem ist halt bei denen immer das Qualifying. Ich denke, wir wissen, dass Brad Binder die Pace hat. Ich denke, Brad Binder hat in jedem Rennen die Pace. Das ist einfach so, besonders gegen Ende. Aber er startet halt meistens zu weit hinten. Jetzt war er eigentlich auch wieder hinten. Ich glaube, er war in der dritten Startreihe oder so. Aber diesmal mit einem bärenstarken Start. Er war irgendwie auf Platz 3 oder auf Platz 4 nach der ersten Kurve generell. Und ja, Brad Binder, was soll man zu dem sagen? Ich denke, KTM kann froh sein, dass sie ihn haben, weil so einen Fahrer kriegt man nicht so oft. Oliveira, klar, hat auch im FP4 gezeigt, dass die Pace da ist, aber ich glaube, am Ende wurde es Platz 10, glaube ich. Platz 10, oder?
11.
11. Wer ist denn da Zehnter geworden? Bezzecchi, oder?
Ja.
Okay, gut. Ja, gut, Platz 11. Wieder keine, natürlich keine Top 10 und in dem chaotischen Rennen, besonders nach dem ersten Sektor, ist das schon ein bisschen enttäuschend. Anfangs war er noch relativ gut dran, so auf P9, da war auch die Gruppe noch groß. Bei Sam dachte man, vielleicht jetzt mit der Pace geht da was nach vorne, aber da ging dann eigentlich im Endeffekt nichts und du bist nur Platz 11 und auch wieder klar in den Schatten gestellt worden von Brad Binder.
Dann haben wir noch die anderen Ducatis, die auf 5, 6, 7 und 10 nach Hause kommen. Nur eine Ducati hat es nicht in die Top 10 geschafft. Das ist der zukünftige Teamkollege von Alex Marquez, Javi Gian Antonio, der wohl Vorletzter geworden ist und somit nicht in die Top 10 geschafft hat, als einzige Ducati. Ja, aber das zeigt auch generell hier, also fast alle Ducatis ist ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ducatis in den Top 10. Also das zeigt einfach nochmal, wie bärenstark das Bike von Ducati in der Saison ist.
Ja, das ist geisteskrank. Also Spice ist so gut. Auch Bezzecchi, der glaube ich am Start, oder auch Fast Marini oder Bezzecchi, ich glaube beide haben wegen dem Start auch viel verloren. Und dann doch noch in die Top 10 zu fahren, ist natürlich ja, brillant. Also generell, jeder Ducati-Fahrer kommt Weltklasse mit dem Motorrad zurecht. Sei das ein Okay, Bagnaia ist klar. Miller war auch nicht schlecht auf Platz 5. Kann man eigentlich nichts gegen sagen. Er war da im Pack mit Aleix und Binder. Ja, Bagnaia und Bastianini waren halt zu schnell. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ein Jack Miller unbedingt langsam war an dem Wochenende. Definitiv nicht. Vor allem Qualifying P2. Ich glaube, weniger als eine Zehntel Rückstand auf diese Monsterrunde von Bagnaia. Der kann das schon, aber. Halt ein Rennen fehlt ihm immer ein bisschen. Auf Platz 5, wieder Top 5, denke, kann Miller damit auch zufrieden sein. Bezzecchi, Marini, ja, machen das gut. Also Marini, dem würde ich auch endlich mal noch ein Podium in der Saison irgendwann gönnen, weil der hat das unredlich verdient. Bezzecchi ist einfach der beste Rookie mit Abstand. Ich denke, da müssen wir gar nicht drüber reden. Da kommt gar keiner ran. Martin war okay. Zarco, ja, so ein durchschnittliches Rennen eigentlich von beiden. Und die Gian Antonio hatte auch ein bisschen Pech im Qualifying, wo er meinte, dass im Q1 Aleix ihn aufgehalten hätte. Aber meiner Meinung nach, die Gian Antonio selbst, also es wurde gesagt, dass Aleix da auf der Ideallinie ja quasi geparkt hat, also langsam gemacht hat. Aber so vom Blickwinkel des Zuschauers würde man sagen, hat sich selbst ein bisschen verbremst und selbst ein bisschen weit gekommen in Kurve 1. Hat er das selbst natürlich erwidert und hat gesagt, nein, war nicht so. Die Kurve 1 gibt es mehrere Linien, aber weiß nicht, ob Kurve 1 eine Linie ist, dass man halb um Curb rauskommt, weiß ich nicht. Kenne ich mich nicht mit aus, aber es war ein bisschen unglückliche Situation, da hat er da ein bisschen Zeit verloren, konnte keine gute Runde mehr setzen, auch dann in dem Start, auf den wir, denke ich, jetzt mal eingehen gleich, auch sehr viel verloren.
Definitiv. Bevor wir zu dem Start kommen, kommen wir noch kurz zu Suzuki, die wo ja mal wieder eigentlich für ihre Verhältnisse unterdurchschnittliches Rennwochenende hatten. Alex Rins auf Platz 9, gerade so in die Top 10 noch reingefahren. Und John Mir, der hat das Wochenende aufgeben müssen, auch kein Start in Japan. Also bei Suzuki merkt man wirklich, dass die Lichter bald ausgehen.
Ja, Rins, sehr, sehr schade. Ich denke, hatte eine relativ gute Pace, aber hatte halt auch Pech. Musste auch ausweichen beim Start. War dann zwischenzeitlich letztes Jahr dann noch in die Top 10 gefahren, denke. War auch zeitweise der schnellste auf der Strecke. Also, Pace ist halt da gewesen. Aber das kann man zu jedem Fahrer sagen, der nicht auf einer Ducati sitzt. Das Qualifying ist einfach zu schwach. Die kommen da nicht an. Also, wenn man im Qualifying in der zweiten Reihe steht, dann kann man zufrieden sein. Weil die erste Reihe. Sag mir ein Rennen oder ein Wochenende, wo mal nicht drei Ducatis in der Front Row waren. Wüsste ich jetzt nicht so auf Anhieb. Also Aragon, Misano waren es auf jeden Fall. Also Quartararo, der 2020 oder auch meist auch 2020 ein ultra krasses Qualifying-Monster war, kommt da überhaupt nicht mehr gegen an. Genauso wie auch, okay, Aprilia, Aleix auf Platz 4 gefahren, war gut. Kann man nichts gegen sagen. Platz 4 gegen die Ducatis ist gut. Der auch ein schwieriges Rennwochenende hatte. Zwei Stürze am Freitag, nicht in Q2 gekommen, musste über Q1 gehen, das souverän gemeistert. Und dann im Qualifying noch auf Platz 4 zu fahren mit einer echt guten Runde, muss man erstmal machen. Aber ja, Qualifying ist dann so, Platz 1 war eine 46-0 von Banyaya. Und Platz 6 war eine 46-8 von Quartararo. Oder Quartararo. Quartararo, nicht Quartararo, genau. Ja, Quartararo, eine 46-8, 8 Zehntel weg. Guck mal auf die Trainings. Ja, Platz 1 bis, ja, easy, so Platz 20, 8 Zehntel. Wo kommt das her? Ja, gut. Die Ducatis im Qualifying mit dem Softreifen komplett frisch. Die können das so fett ausnutzen, wo vor allem Honda so viele Probleme hat, diesen frischen Reifen nicht gut zu nutzen. Wobei Honda hat noch mehr Probleme, aber gut. Die können da noch so viel rausholen. Er wäre fast eine 45er-Zeit gefahren in Aragon. Das ist halt schon extrem schnell. Hat den Runden, den Qualifying-Rekord auch wieder um 3 Zehntelsekunden unterboten. 3 Zehntelsekunden, das ist eine Menge. Und die Pole von 2020 von Quartararo war eine 47-0. Eine Sekunde. Okay, das waren andere Bedingungen, aber trotzdem eine Sekunde. In 2 Jahren hat die MotoGP doch noch ungefähr gefunden. Das finde ich schon krass. Also, vor allem, wenn man die Trainingsabstände sieht, ist das eigentlich, ist da immer eng und da im Qualifying sind die Abstände so riesig. Das ist halt schon krass, finde ich.
Dann kommen wir zu Honda. Denn Alex Marquez ist natürlich mal wieder Top Honda gewesen, hat sich auch beim Rücktritt von Marc Marquez nicht verändert. Natürlich, Alex Marquez, bester Honda. Top 12, hat Maverick Viñales souverän hinter sich gehalten, 3 Zehntel. Kann man nichts gegen sagen. Pol Espargaró, absolutes Trauerspiel, ist 9 Sekunden dahinter. Hat absolut gar nichts gemacht. Wurde er fast von Remy Gardner noch überholt, der wohl ungefähr 1 Sekunde dahinter war. Der wo auch schon ja, metalles Wrack eigentlich ist und in die Superbike abwandert. Und genau. Dann haben wir noch die anderen Honda-Fahrer, die beide gestürzt sind. Und da haben wir Marc Marquez, der wo wieder zurück ist und mal gleichen Impact
Ja.
hinterlassen hat. Nicht nur in einer Kurve, sondern gleich in mehreren Situationen. Denn erstmal in Kurve 1. Super Start, da round the outside gegangen, Impact, zack, erstmal da vorne dabei gewesen. Dann entscheidet er sich auf einmal rüberzuziehen nach rechts und bekommt Slide. Dann Quartararo fährt ihm rauf. Dann ist irgendwie hinten das Heck irgendwie ja nach unten.
Right
Oder
halt die weit.
Rider-Device unten. Kann nicht mal richtig fahren. Und dann fährt er noch Nakagami vom Motorrad. Da gibt es erst den ersten Check und dann Marc Marquez nochmal mit so der Schulter so ein bisschen so ein zweiter Check, dass er nicht auch noch vom Motorrad runter geholt wird. Dann wird der Nakagami vom Motorrad geholt. Alex Marquez muss bremsen. Alle anderen müssen da irgendwie vorbeifahren an Nakagami, um ihn nicht zu überfahren. Dann Nakagami 5 Stunden später ein Instagram-Post mit einem Gipsarm. Also man hat gemerkt, wenn Marc Marquez wieder da ist, da ist auf jeden Fall immer ordentlich Würze dabei.
Ja, der Start, der war. Ja, erstmal die Sache mit Quartararo. Ich denke, das wissen wir jetzt alle. Sturz. Aber dann interessant, hat er selbst gesagt: Ja, okay, dann ist er dann gefahren, wie du gesagt hast, wollte so ein bisschen die Linie kreuzen. Hat dann gemerkt: Okay, nächste Kurve, das geht eigentlich noch. Er wusste zu der Zeit, also nach dem Crash von Quartararo, noch nicht, dass das mit dem Right-Hand-Device nicht stimmt. So, dann zack, nächste Kurve gefahren. Hat gemerkt, ja, es geht eigentlich. Dann beim Beschleunigen, oh, was ist denn hier passiert? Irgendwie so tief alles. Da ist er natürlich eine Kurve gefahren. Dann ist er, hat er beschleunigt. Dann hat er gemerkt, ja, da ist irgendwas falsch. Hat er auf der Ideallinie nach unten geguckt, um zu gucken, was da ist. Dann kommt natürlich ein Nakagami von links, zack. Halt, man ist immer noch am Runterkommen. Nakagami kommt von links, will vorbeifahren. Dann, unglücklicherweise hat er dann selbst gesagt, irgendwie, er konnte nicht mehr richtig nach rechts lenken. Also das Motorrad war mehr oder weniger so in die Richtung links. Und da kam halt dann Nakagami, zack, schön gerammt. Und es war wahrscheinlich nicht absichtlich, das glaube ich nicht. Wobei der zweite Check, das sieht schon ein bisschen interessant aus. Also da könnte man auch meinen, dass, wie du gesagt hast, dass da auch vielleicht ein bisschen, ja, selber ein bisschen so die Schulter Richtung Nakagami gegangen ist,
Genau,
aber.
hat ein bisschen seine Schulter ein bisschen breit gemacht, sagen wir es mal so.
Ja, aber ich denke nicht, dass das absichtlich war. War wahrscheinlich einfach der Situation geschuldet, dass da alles ein bisschen durcheinander gelaufen ist. Auf jeden Fall dann Nakagami gerutscht über den Asphalt, fast in die Reverse Corkscrew rein. geradeaus, Vinales auch erstmal Slalom müssen fahren, alle anderen weit gegangen. Also der Start, der war wirklich, also das war wirklich, ich glaube, so einen Start habe ich noch nie gesehen, so einen chaotischen. Erst das eine und alles innerhalb einem Sektor. Alles innerhalb einem Sektor. Oder anderthalb, ne, einem sogar. Das war ein unglaublicher Start. Und dann ist er, Marcus irgendwie noch so gefahren, dann ist er noch durchs Kies gefahren, hat er noch eine Menge Steine auf die Strecke gebracht. Und dann hat er sich dann doch dazu entschieden, nee, so kann man nicht weiterfahren, fahre ich mal lieber in die Box. Ja, gut. Dann musste er sich direkt schon mal dem Simon Crafer, den ganzen Medien stellen, um zu sagen, was da passiert ist. Also, ja. Es war eine kritische Situation. Auch Johann Zarco hat ein bisschen Kritik geäußert an Marquez. Na, war wahrscheinlich nicht dazu, damit zufrieden, halt, wie er gehandelt hat. Ja. Es war eine unglückliche Situation und ich denke für das Erste, dass der Quartararo dem hinten drauf fährt, ja, gut, kann er nichts für natürlich, aber der Rutscher, den er hatte, pff, da weiß man schon, der war da am Limit, wenn der da schon wieder ein bisschen mehr auftritt, dann fliegt er genauso wie der Lorenzo 2018 weg. Also dieser Mann, der ist nur, er ist absolut am Limit, das ist egal, in welcher Verfassung der ist. Der ist am Motorrad, sieht die Ampeln, zack, aus, da blendet er alles aus, egal. Das muss einmal gefahren werden. Und ja, Alex Marc ist auch gelobt worden von Alex Hofmann während des Rennens. Ja, fährt da gute Zeiten mit der Honda. Und
Natürlich.
ehrlich gesagt mit der Cresini nächstes Jahr, wenn man sieht, Bastianini jetzt hier, ne, Win, halb im WM-Kampf mit drin, also da muss schon was gehen für den Alex Marquez eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Aber das ist noch ein bisschen Zukunft, das ist erstmal diese Saison. Und ja, vielleicht sagen wir dann nächste Saison, oh, Alex Marquez in der WM-Fight. Ist natürlich cool, aber mal gucken. Und ja, das war es eigentlich zu dem Rennen. So im Groben.
Genau. Kyle Crutchlow wollen wir auch nicht unterschlagen. Der hat einen guten Job geleistet. Gefühlt ist besser als Andrea Dovizioso die ganzen letzten Rennen immer. Kyle Crutchlow natürlich im Trauerflor gefahren, ja. Natürlich, die Queen ist gestorben. Kommt natürlich aus Großbritannien. Gab natürlich auch eine Schweigeminute für die Queen vor dem Rennen. Aber Kyle Crutchlow setzt sich da aufs Bike hier, 20 Sekunden back. Schlägt Ole Spargaró mit der Honda um 7 Sekunden. Also Kyle Crutchlow hat schon noch gezeigt, dass er Motorrad fahren kann.
Der Morbidelli ist doch auch ins Ziel gekommen, oder ist er nicht ins Ziel gekommen?
Auf Platz 17 ist er ins Ziel gekommen. Er hat sogar Morbidelli um ganze 10 Sekunden geschlagen.
Ja, aber ich glaube, Morbidelli hat auch ein bisschen Pech am Start. Gut, das kann man jetzt zu vielen Fahrern sagen, ne? Aber 10 Sekunden vom Morbidelli, das. Also, so ein Vinales war ja auch weit weg und so ein Rins auch und der hat noch viel aufgeholt. Oh, wie denn? Das gibt es doch nicht, dass der. Der hat 2020 da ein Rennen gewonnen. Ein Rennen gewonnen. Und jetzt dümpelt der da 10 Sekunden hinterm Kyle Crutchlow rum, der gefühlt seit 5 Jahren kein MotoGP-Weltmeister mehr gefahren ist.
Eine
Und der
Sekunde vor
macht.
Darren Binder.
Morbidelli. Ja, immerhin. Zweitbeste Yamaha. Das hört sich ja, wenn man dazu hört, gar nicht so schlecht an.
Ja.
Deswegen hätte der Doktor der Rossi weitergemacht, immer zweitbeste Yamaha. Kann man
Aber
nicht.
in dem Rennen hätte er sogar Beste Yamaha sein können.
Eben, stimmt. Also Quatsch, ja, es ist einfach, Quatsch ist einfach ein guter Fahrer, da kann man nichts gegen sagen, habe ich immer gesagt. Quatsch hätte einfach mal ein besseres Bike verdient. Okay, der war 2000, also war den immer langsam. War ja schon bei Ducati. So ist er jetzt nicht, aber
Da war Ducati noch schlecht.
ja, schon eigentlich. Also wo Ducati so wirklich gut geworden ist, würde ich sagen, 2016, spätestens 2017. Da waren wir klar, früher ein Stoner, der 12 PS mehr hatte als die anderen. Aber es ist nochmal was anderes. Aber jetzt die neue Ducati, natürlich seit 2016, 17 würde ich sagen. Wirklich vorne mit dabei, aber Quattro kann man echt nichts gegen sagen. Ich glaube, der hat auch lange gegen Vinales auch lange gefightet, hatte mal einmal ein Bild. Also, ey, ich kann nichts Negatives gegen ihn sagen. Und wer weiß jetzt, Motegi, die ganzen Rookies, die Strecke da nicht kennen und so, und Quattro, der da schon sehr oft gefahren ist, denke, kann man da schon wieder vielleicht ein Punkteergebnis anstreben. Ich denke auch, das ist das Ziel für RNF, ja mal zumindest ein paar Punkte jetzt in den letzten Rennen noch zu holen.
Definitiv. Aber ja, ich glaube, sonst haben wir an dem Rennen eigentlich nicht mehr viel. Dann schauen wir auf die kleineren Klassen. Modo 2 und Modo 3. Modo 2 hat Pedro Acosta gewonnen, vor Aaron Canet und Augusto Fernandes.
Fernandes,
Genau.
Gasper Driver next year.
Ja, Marcel Schrotter ist gestürzt.
Ich glaube, direkt erste Runde war das. Ich habe das Rennen nicht geguckt, aber ich glaube schon.
Genau. Der ist erste Runde im Startcrash, war das. Fast ab. Aber Pedro Acosta das Rennen gewonnen, eigentlich gute Pace gehabt. Hat sich da so ein bisschen durchs Feld pflügen müssen, so von Platz 3, wo war der? 3, 4. Hat dann Canet und Fernandes, der das Rennen lange angeführt hat. Und wurde doch noch von Canet und Acosta aufgefressen auf P3. Aber ja, Augusto Fernandes wird sicherlich auch so ein bisschen auf die WM gucken.
Ja, sicher. Augusto Fernandes wird, klar, sein Ziel wird natürlich sein, Weltmeister zu werden, ist natürlich klar. Das ist ja natürlich der perfekte Abschluss in der Moto 2 jetzt mit einem WM-Titel. Wird schwer, ich glaube, 7 Punkte hinter Augusto lauert ja, der Japaner Ayogura. Ich denke, der ist auch ja, ziemlich motiviert, allein schon wegen seinem Heimrennen für sich als Fahrer in Japan. Und auch für sein Heimrennen vom Team Honda Team Asia. Und dann geht es natürlich weiter nach Thailand. Das ist jetzt auch, jetzt nicht unbedingt Heimrennen, aber das Heimrennen vom Somphiachandra, Chandra, seinem Teamkollegen. Ja, also das wird auf jeden Fall interessant werden. Aber ich bin da schon bei Augusto, dass er das irgendwie über die Bühne schaukelt bis zu Saisonende.
Dann haben wir Ethan Guevara in der Moto 3, der wo einen Riesenschritt in Richtung WM gemacht hat. Jetzt 33 Punkte vor Garcia, seinem ärgsten Verfolger. Und 56 Punkte oder so vor Dennis Foggia. Also Guevara, wenn er aus eigenen, wenn er keinen Fehler gemacht hat, hat die WM eigentlich 33 Punkte, ist eigentlich schon ein saves Polster. Das kann der eigentlich nicht mehr verkacken. Ne? Wenn er es verkackt, wäre schon ganz schön peinlich, wenn man mal ehrlich sagen. Da muss man dann auch noch Ayumu Sasaki loben auf Platz 2 und Daniel Holgado auf P3. Aber ein anderer Zwischenfall, wo ein Aragon Schlagzeilen bereitet hat, ist, dass das Husqvarna-Team, glaube ich, war es, da den Fernandes aufgehalten hat. Und ja, die wollten quasi nicht, dass er sich da ranhängt. Und ja, das war ganz kurios.
Ja, das war im Qualifying Q2, Moto 3. Also, Fernandes wollte halt ganz normal rausfahren, wie es in der Moto 3 immer ist. Wollten halt schauen, halt immer, dass die den perfekten Windschatten kriegen, um die bestmögliche Runde zu fahren. Ja, gut. Hat nicht so ganz funktioniert, weil Adrian Fernandes hat natürlich auf Sasaki, einen schnellen Fahrer, gewartet. Dann irgendwie ganz komisch, was ich nicht richtig verstanden habe, ist, wo ich das Bild gesehen habe, war irgendwie, habe ich nicht verstanden, die, wie heißt es, die Husqvarna, so zwei Mechaniker waren es, die waren irgendwie an der Box. Ich weiß nicht, was die wollten. Was wollten die denn da? Das verstehe ich nicht. Die stehen da einfach. Die stehen, also es ist nicht so, dass irgendwie, Fernandes rausgefahren ist und dann kamen die und haben sich in den Weg gestellt so und waren halt davor noch bei ihrer Box. Nee, die waren davor schon an der Box von Fernandes und haben da irgendwie mit den anderen Mechaniker getrollt, aber ich habe das nicht richtig verstanden, was da war. Auf jeden Fall dann, Fernandes wollte halt dann rausfahren, wie gewöhnlich. Sasaki ist halt vor ihm rausgefahren, wollte sich halt dahinter hängen, wie du gesagt hast. Ja, und dann haben die sich einfach vors Motorrad gestellt. Ist so einen Meter gefahren, Fernandes. Kommen, die haben sich vor die Nase gestellt. Zwei Stück. Da natürlich die Mechaniker von IoT natürlich die weggerufen. Und der Fan hat ihm auch, denen auch die Vogel gezeigt, was das da soll. Und ja, ich glaube, das hat auch dann im Endeffekt eine Strafe. Ja, eine Strafe halt für die zwei Mechaniker. Ein oder zwei waren es, ich glaube zwei. Auch die Husqvarna hat sich natürlich entschuldigt bei Fernandes, aber speziell auch bei dem Team. Und dass das halt Folgen wird haben für die zwei Mechaniker. Natürlich die Frage, ob die ihren Job behalten werden, weiß ich nicht. Aber sowas kann man nicht machen. Das ist unsportlich, muss man ganz ehrlich sagen. Also so ein Adrian Fernandes, der war, glaube ich, jetzt mal einmal in Q2. Ob der sich da jetzt wirklich da hätte dranbleiben können, wage ich jetzt mal zu bezweifeln, weil er nicht so schlecht war an dem Rennwochenende. Das muss ich zugeben, er war gar nicht so schlecht, aber ja, so ein Sasaki, der kann doch auch aus eigener Kraft, ja, wie soll ich sagen, halt wegfahren oder seine Runde fahren.
Ja, also definitiv kurioser Vorfall. Aber es geht in der Woche natürlich schon wieder weiter. Keine Zeit zum Durchschnaufen. Diesmal ist auch der Zeitplan ein bisschen anders. Nicht nur, dass man früher aufstehen muss, sondern ja, Freitag wird nur ein Training gefahren und Samstag dann zwei Trainings, weil halt von Aragon bis nach Japan ist halt weit und genau. Kriegen das halt nicht so mit der Fracht hin. On time, ja, deswegen werden da auf den Samstag mehr Training stattfinden und Freitag dann nur eins. Aber dafür ist dann das Freitagstraining ist dann länger, eine Stunde 15 und die Zeilen aus dem FP1 und FP2 zählen dann nur, die FP3 Zeilen zählen dann nicht mehr. Also ist alles ein bisschen anders an dem Rennwochenende. Aber ja, das würde ich sagen, lassen wir einfach auf uns zukommen. Und ja, dann würde ich sagen,
Was das?
war es das an dieser Stelle auch mit Fleck Fleck im deutschen MotoGP Podcast. Deine letzten Worte, ja.
Jo, ich habe richtig Bock auf die nächsten Rennen. Ich denke, wir melden uns nach Thailand wieder, würde ich sagen, weil so ein Podcast beim Doubleheader, das ist ziemlich Tripleheader, vor allem ist ziemlich schwierig, ist nicht so einfach. Deswegen melden wir uns wahrscheinlich nach dem Thailand-Rennen wieder, gucken halt dann, wie Japan Thailand gelaufen ist. Und dann halt wieder zu Malaysia, eventuell einer, und dann natürlich zum Abschluss natürlich das Fazit. Jo.
Genau, so sieht der Fahrplan aus. Ja, dann gebt uns gerne eine positive Bewertung, wenn euch der Podcast gefallen hat. Folgt uns auf Instagram. Und dann würde ich sagen, wir sind raus. Ciao.
Ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.